Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir wollen zu Beginn auf den Predigttext hören. Er steht heute im Lukas-Evangelium, Kapitel 1, Vers 46 bis 56. Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht, bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinen Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Und Maria blieb bei ihr etwa 3 Monate, danach kehrte sie wieder heim. Der Herr segne uns sein Wort. Maria singt, meine Seele erhebt, meine Seele preist den Herrn. Auf Latein heißt das Magnificat Anima Mea Dominum. Mit ihrem ganzen Sein preist Maria Gott. Eine sehr junge Frau, wahrscheinlich noch eine Teenagerin, arm und ohne höhere Bildung. Eine junge Frau, die nicht verheiratet war und dennoch schwanger war. Sie preist und lobt Gott mit einem alttestamentlastigen Gebet. Was war geschehen? Maria hat von einem der 2 wichtigsten Engel, die in der Bibel erwähnt werden, vom Engel Gabriel erfahren, dass sie durch den Heiligen Geist schwanger wird und dass sie den Sohn Gottes zur Welt bringen soll. Und außerdem hat sie von ihm erfahren, dass ihre Verwandte, die Elisabeth, obwohl sie unfruchtbar war, obwohl sie schon hoch betagt war, auch schwanger geworden war. Und dann nahm Maria einen sehr langen, harten, beschwerlichen Weg auf sich, eine gefährliche Reise, um Maria zu besuchen. Und als sie dann nach etwa 140 Kilometern wahrscheinlich angekommen ist, da wird sie von Elisabeth, ja nicht nur von Elisabeth, sondern auch von kleinen Johannes, der noch im Leib der Elisabeth ist, stürmisch begrüßt. Elisabeth ruft laut, Klein Johannes hüpft hoch und freut sich. Und genau dort setzt der Predigttext ein, das berühmte Magnificat. Das heißt, erhebt, preist. Und das ist die erste und eigentlich auch die einzige längere Rede, die uns von der weltberühmten Maria, von der Mutter Jesu überliefert ist. Sie rühmt Gott für das, was er an ihr getan hat. Ja, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Denn er hat große Dinge an mir getan. Gott hat ihre Niedrigkeit angesehen und er hat sie sehr erhoben. Sie war nur eine einfache junge Frau, doch Gott hat sie erwählt, um seinen Sohn zur Welt zu bringen. Echt toll, oder? Was für eine Freude, was für ein Segen für Maria. Und dass Maria angesichts dieser Gnade Gottes, ja, dass sie dann anfängt zu loben und zu preisen, das ist nachvollziehbar. Aber warum kann sie ihr persönliches Erlebnis so verallgemeinern? Ja, wenn man mal drauf achtet, am Anfang, da geht es schon los, alle Kindeskinder werden mich preisen. Und dann in der Mitte, Barmherzigkeit Gottes von Geschlecht zu Geschlecht und ganz am Ende, seit Abraham bis in Ewigkeit. Totale Verallgemeinerung. Spricht unsere tägliche Erfahrung nicht dagegen? Werden wir nicht immer wieder mit Unrecht und Unbarmherzigkeit und Ungerechtigkeit in der Welt konfrontiert? Und das nicht nur jetzt, nicht nur heute, sondern das war schon immer so und vor aller Voraussicht nach wird es auch so bleiben. Und doch ist Gott gerecht und barmherzig, so wie es Maria besingt von Geschlecht zu Geschlecht bis in Ewigkeit. Ja, wir müssen doch Fragen sprechen, die nackten Tatsachen nicht dagegen. Wenn wir schon mal alleine die Geschichte des Volkes Gottes ansehen. Israel war fast die ganze alttestamentliche Zeit, auch die ganze neutestamentliche Zeit und auch danach bis heute unterdrückt, bekämpft, geteilt, verbannt und so weiter. Das Volk Gottes und die Gemeinde Christi, sie wurde seit ihrer Entstehung in irgendeinem Land, auf irgendeinem Kontinent verfolgt. Gestern habe ich in der Zeitung gelesen, dass sich jetzt auch der Bundestag wegen der Christenverfolgung zusammengesetzt hat und der Politiker Kauda hat dann erwähnt, ja, im Irak, da werden täglich Christen umgebracht oder misshandelt. Und Irak ist vielleicht ein bisschen weit weg und dort geht es ja sowieso drunter und drüber, aber Türkei, ein bisschen näher, schreibt dann Open Doors, dass sie die Türkei auf Platz 35, Top 35 der christenfeindlichen Länder eingeordnet hat, also ziemlich weit schon unten. Da schreiben sie dann, in der Türkei, einem Mitglied des Europarats, kam es zu keinen großen Veränderungen hinsichtlich der Religionsfreiheit für Christen. Am 20. Juli 2009 wurde der deutsche Geschäftsmann Gregor Kerkeling in Istanbul getötet. Bei einem Zwischenfall in Istanbul am 3. August 2009 wurde ein Christ wegen seiner missionarischen Aktivitäten offen bedroht. Möglicherweise sollen Christen muslimischer Herkunft eingeschüchtert werden. Manche Christen erlebten Druck von Seiten ihrer Familien, weil sie sich zu einer Kirche halten. In einigen Kirchgebäuden kam es im Berichtszeitraum zu Verwüstungen und so weiter und so fort. Böse Menschen regieren, haben hohe Stellung inne, die sie für ihren eigenen Vorteil ausnutzen. Das sehen wir auch täglich, dass irgendwelche Manager, irgendwelche Politiker sich bereichern auf Kosten von anderen. Schwache Menschen werden ausgenutzt und unterdrückt. Hier in Osnabrück werden zurzeit die Obdachlosen interviewt, oder nicht bloß in Osnabrück, auch in anderen Städten, wie es dazu gekommen ist, wie es zu ihnen geht, wenn man da die Geschichten hört. Das ist schon erbärmlich. Und wer ein bisschen noch Nachrichten oder Zeitung gelesen hat, der hat gehört, dass jetzt endlich beschlossen wurde, dass die Heimkinder entschädigt werden sollen aus den Nachkriegsjahren, die über Jahre, Jahrzehnte misshandelt wurden, Zwangsarbeit leisten mussten, gearbeitet haben, ohne Geld zu verdienen. Und dann bekommt vielleicht ein von so einem Heimkindern, was sozusagen fürs Leben geschädigt ist, 4.000 Euro, obwohl es vielleicht das 3-4-fache hätte, nur verdient an der Arbeit, die es getan hat. Also wir sehen, überall gibt es Ungerechtigkeit. Und wenn wir dann unser eigenes Leben betrachten, wir müssen ja gar nicht so weit weggehen. Ja, Krankheit, Seelennöte, Not und Sorge um die Angehörigen, um die Firma, um die Arbeit, Erniedrigung, die man selber erfahren hat. Ja, muss man da Maria nicht Naivität, Blauäugigkeit vorwerfen? Muss man hier nicht Gottes Barmherzigkeit irgendwo hinterfragen? Nun, auf diese Fragen gibt es sicherlich viele Antworten. Aber entscheidend ist erstmal der Ansatz, wie ich zu einer Antwort komme. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, zwei Ansätze, wie ich die Welt, wie ich Gott, wie ich mein eigenes Leben leben kann, betrachten kann. Der erste Ansatz ist der Ansatz von unten nach oben. Das heißt, ausgehend von meiner Erfahrung, von meiner Erkenntnis, von meinen Gefühlen, von meiner Umwelt, schließe ich auf Gott, auf das Leben, auf die Welt. Und da kann ich dann wiederum zu verschiedenen Möglichkeiten kommen. Wenn es mir gut geht, logisch, ist Gott gut. Mir geht's gut, Gott ist gut. Wenn es mir schlecht geht, dann komme ich natürlich ins Fragen über Gott. Gut, gibt es Gott wirklich? Ja, Atheismus, Agnostizismus. Oder Gott scheint irgendwie weit weg zu sein, er scheint gar nicht an meinem Leben interessiert zu sein. Deismus. Oder Gott ist vielleicht nur irgendeine unpersönliche Kraft, ein Gesetz, aber keine Person. Keine Person, zu der ich eine persönliche Beziehung haben kann. Pantheismus, Panentheismus. Oder vielleicht, ja, wir sind, manchen Menschen geht es gut, manchen geht es schlecht, Gott ist gut und böse. Ja? Yin und Yang, östliche Religion. Oder Gott ist gut, er will helfen, aber er ist eben nicht mächtig genug. Es kommt eben noch auf andere Faktoren drauf an. Gott schafft es da und dort, er probiert es da und dort, aber so insgesamt schafft das dann doch nicht ganz. Theismus oder offener Theismus. Und es ist offensichtlich, durch diesen Ansatz von unten nach oben, da bekommt man viele Fragen über Gott, aber man kommt nicht in Anbetung für Gott. Und letztlich ist man dann auf sich alleine gestellt. Und es gibt nichts, worauf man wirklich hoffen kann. Es gibt keine Geborgenheit, keine Sicherheit. Vielleicht ist da nur eine Sache wirklich sicher, nämlich, dass die Zukunft unsicher ist. Und das Ergebnis eines solchen Ansatzes ist, dass man in den Situationen, wo man Gottes Hilfe am meisten braucht, ja wegen eigener Sünden, wegen Sünden, die andere an einem tun, wegen schlechter Umstände, in Leid, in Krankheit, in Ängsten, dass man sich mit dieser Herangehensweise eben nicht zu Gott nähert, sondern dass man sich von ihm entfernt. Gott wird eben zu einer unpersönlichen Macht. Gott wird zu einem entfernten, zuschauenden Gott, zu einem Schicksalsgott oder irgendetwas, aber eben nicht zu einem Helfergott, zu einem Rettergott. Und wer diesen Ansatz hat, wer diesen Ansatz vertritt, der braucht übrigens auch gar kein Weihnachten feiern, weil in Weihnachten feiern wir, dass Gott als Retter auf die Welt gekommen ist. Das ist Weihnachten. Der zweite Ansatz, der ist, man kann es sich jetzt schon denken, der Ansatz von oben nach unten. Das heißt, das über Gott anzunehmen, was Gott selbst über sich sagt. Das heißt, anzunehmen, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass die Bibel den Charakter, die Natur Gottes offenbart. Und dass man angesichts dieser Offenbarung dann sein eigenes Leben und seine Lebensumstände deutet. Und wer das macht, wird erkennen, dass Gott gut ist. Dass er auch alles gut gemacht hat. Und dass der Mensch diese Welt verdorben hat durch die Sünde. Die Sünde und das Leiden und die Bitterkeit, die wir erfahren, sind in dieser Welt nicht wegen Gott, sondern wegen Satan, den Dämonen und den Sündern, die alle zusammen gegen Gott kämpfen. Aber Gott ist gut. Gott ist nur gut. Und Gott hat einen guten Plan, einen Rettungsplan, den er durch die ganze Geschichte entfaltet, um die Menschen zu erretten von Sünde und Leid und Tod und Teufel. Er selbst will unser Retter sein. Und darum müssen wir, wenn wir sündigen oder wenn wir leiden oder Angst haben oder frustriert sind, uns zu Gott flüchten, anstatt von ihm zu fliehen. Wir müssen uns ihm nähern, anstatt uns von ihm zu entfernen. Das sind diese beiden Ansätze. Die Frage war, ob wir Maria Naivität vorwerfen müssen in ihrem Lobgesang. Kann Maria berechtigt ihr Glück für alle Menschen verallgemeinern? Nun, es ist wichtig, zuerst mal Marias Situation wirklich zu verstehen, genauer zu betrachten. Maria lobt Gott nicht, weil es ihr so gut geht. Ja, nach dem Motto, mir geht's gut, Gott ist gut. Rein menschlich betrachtet ist Maria durch ihre Schwangerschaft in sehr große Gefahr, in große Nöte gekommen. Sie war jung, ja, in dem Alter wurde man verlobt, sie war verlobt, etwa so zwischen 14 und 17 Jahren. Was würde denn ihr Verlobter, der Josef, dazu sagen, wenn sie zurückkehrte? Würde er sie dennoch zur Frau nehmen? Oder würde er sie verstoßen? Denn sie hat ja offensichtlich Ehebruch begangen. Ja, sie könnte als Hure verrufen werden. Und was ist mit ihrer Familie? Würde sie sie zurückweisen, ausstoßen? Oder würden sie tatsächlich glauben, dass Gott sie als Werkzeug benutzt? Ja, die fromme Maria, die ist so fromm, dass sie sogar durch den Heiligen Geist schwanger geworden ist. Und dann war sie alleine und schwanger. Und welche Probleme standen ihr bei der Geburt bevor? Besonders unter diesen einfachen Umständen. Sehr viele Frauen starben bei der Geburt. Sehr viele Kinder kamen nach der Geburt ums Leben. Und dann war es die erste Schwangerschaft für Maria. Sie wurde das erste Mal Mutter. das können sich wahrscheinlich nur Mütter vorstellen, was das wirklich bedeutet. Ja, dieser Druck, diese Verantwortung. Aber sie war nicht mit einem normalen Kind schwanger, sondern mit Gottes Sohn. Sie soll die Mutter von Gottes Sohn werden. Sie hat den Auftrag von Gott, seinen Sohn zu gebären, zu ernähren, großzuziehen. Das erste Mal schwanger und dann das erste Mal Mutter und dann gleich das. Was für eine Verantwortung. Auf dieser jungen Frau lag ein großer Druck. Maria hatte genügend Gründe, sich Sorgen zu machen. Aber wir finden sie, wenn wir in den Bibeltext schauen, nicht sorgend, sondern singend. Sie klagt nicht, sondern sie preist und lobt Gott. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Von Herzen lobt sie und preist sie Gott. Ja, sie freut sich. Warum kann sie das tun? In ihrem Lobpreis wird deutlich, dass Maria den von oben nach unten Ansatz hat. Und warum hat Maria diesen Ansatz? Warum wird ihre Sichtweise auf Gott und auf sich und auf ihr Leben von oben, also von Gott bestimmt? Nun, weil Maria das Wort Gottes kennt. Wenn man ihren Lobpreis liest, dann merkt man, sie ist nicht nur eine Anbeterin. Ja, sie ist eine Theologin. Dass eine so junge Frau so ein theologisch reichhaltigen Lobgesang singt, das ist wirklich etwas Besonderes. Und wir können ja von Maria doppelt lernen, wie man anbetet und warum man anbetet. Wie man preist die wunderbaren Charaktereigenschaften Gottes. Und warum? Man preist Gott, weil er so wunderbare Charaktereigenschaften hat. Also kurz, man preist Gott als Gott, weil er Gott ist. Und das nicht aus Zwang oder aus Tradition oder aus Gewohnheit. Maria macht das nicht, weil es sich angesichts ihrer Lage eben jetzt so gehört. Jetzt muss ich mal ein bisschen Gott preisen, ich bin ja schließlich schwanger mit Gottes Sohn. Sondern sie macht es, weil sie Gott kennt, weil sie sein Wort kennt. Und weil sie diese wunderbaren Eigenschaften, die Attribute Gottes in ihrem Leben erfahren durfte. Sie hat die Barmherzigkeit Gottes in ihrem Leben erkannt. Sie beklagt sich nicht bei ihm, sie fängt nicht an, erstmal all ihre Sorgen aufzuzählen. Nein, im Gegenteil. Meine Seele preist den Herrn, meinen Heiland, der meine Niedrigkeit angesehen hat, der mich kennt, der viel besser weiß, wie es mir geht und was ich brauche und der mich so reich gesegnet hat. Sie fürchtet nicht die Gefahren und Probleme, die sie erwarten könnten, sondern sie weiß, Gott ist der Herr jeder Situation. Und interessant, sie bekennt ja, dass Gott ihr Retter ist. Auch Maria braucht einen Retter. Auch Maria war eine Sünderin. Alle Menschen sind Sünder. Aber schauen wir nun mal, warum sie Gott loben muss, was sie von ihm erkannt hat. Maria zitiert in ihrem kurzen Loblied aus dem Psalm, aus den Büchern Mose, aus Habakuk, aus Malachi, Jesaja, Daniel und vor allem aus dem 1. Samuel, aus dem Loblied der Hanna. Und gerade durch diese Verbindung mit diesem Loblied steht Marias Lobgesang in einer Reihe mit Lobgesängen der Deborah, der Miriam, der von Mose, von Asaf. Also man sieht, das ist wirklich, Maria kennt ihre Bibel. Das ist Bibeltreue. Und wenn wir Gott auf rechte Weise loben wollen, ja, dann müssen wir auch unsere Bibel kennen. Dann müssen wir Gott kennen, und zwar nicht, wie sich die Menschen ihn vorstellen, sondern wie Gott sich offenbart. Nun, was können wir konkret von Maria lernen? Ich habe aus diesem Lobgesang 12 Charaktereigenschaften Gottes herausgesucht oder zusammengefasst. Man könnte sicherlich noch mehr heraussuchen oder mehr finden, aber ich habe 12 gefunden, das passt auch von der biblischen Zahl her ganz gut. Maria weiß, dass Gott erstens der Herr ist. Dass er der Herr jeder Situation ist. Vers 46. Gott ist nicht nur der Schöpfer, hat sich dann entfernt und guckt von Weitem zu, sondern Gott ist der Herrscher der ganzen Welt. Das zweite, Maria weiß, dass Gott der Retter ist. Ihre Hilfe liegt in ihm. Ja, Gott kann nicht nur, sondern Gott will retten. Das macht er in seinem Wort klar, das macht er durch sein Kommen klar. Maria hat ja nicht nur von Gott den Retter gehört, sondern Maria geht tatsächlich mit Gott dem Retter schwanger. Das Dritte, Maria weiß, dass Gott sie kennt. Vers 48a, er kennt sie, er weiß, wie es ihr geht, was sie braucht. Und Gott kennt auch jeden von uns. Mögen wir noch so kleine Lichter sein, mögen wir noch so verachtet sein, Gott sieht uns und Gott kennt uns. Das Vierte, Maria weiß, dass sie durch Gottes Gnade selig wird. Vers 48b, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen, siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Sie werden Maria preisen, weil durch sie der Heiland zur Welt kam. Sie werden sie über Generationen preisen, weil alle Generationen das Heil empfangen, welches durch ihren Sohn auf die Welt kam. Und Vers 49 bestätigt nochmal den Fokus des Lobpreises, dass er auf Gott liegt. Denn er hat große Dinge an mir getan. Ja, weil der heilige Gott an mir gehandelt hat, werden sie mich preisen. Das Fünfte, Maria weiß, dass Gott mächtig ist. Gott ist mächtig, das heißt nicht, dass wir Christen nichts mehr zu erleiden hätten in dieser Welt. Dass alles wunderbar läuft, weil ja Gott so mächtig ist und alles immer so macht, wie wir es brauchen. Aber es heißt, dass keine andere Gewalt oder Kraft oder Macht etwas gegen Gottes Willen ausrichten kann. Gott wird sein Wort erfüllen. Und das wird ganz deutlich an der Stelle, wo sich Gott das erste Mal in der Bibel als der Allmächtige, der Mächtige offenbart. Das ist in 1. Mose 17. Da kommt Gott zu Abraham, sagt ihm, ich bin Gott, der Allmächtige. Und er verheißt ihm einen Sohn. Aber Abraham, der ist schon 100 Jahre alt und er lacht und sagt, ja, ein 100-Jähriger und eine 90-Jährige, das kann doch nicht gehen. Und Gott sagt, ich bin der Allmächtige. Und deine Frau Sarah wird dein Kind zur Welt bringen. Und dieser Sohn wird Isaak heißen und tatsächlich ist es soweit gekommen. Und wenn wir im Neuen Testament mal lesen, dann wird der Isaak benannt nicht als der Sohn von Abraham und Sarah, sondern als der Sohn der Verheißung. Gott ist mächtig. Das Sechste, Maria weiß, dass Gott der Heilige ist. Gott ist nicht gut und böse. Gott ist nur gut, absolut gut, rein, sündfrei, heilig. Wenn es uns schlecht geht und wenn wir Schlechtes sehen, dann geht es uns oft zum Leben, dass der Satan zu uns kommt und uns dann einflüstert, ja schau mal, auf Gott ist kein Verlass. Ja, Gott führt anscheinend irgendwas Böses im Schilde. Gott ist daran schuld, dass dir das und das passiert ist. Aber das ist eben eine Lüge. Gott ist heilig, Gott ist gut. Gott ist absolut, aber weil Gott absolut heilig ist, kann der Sünder nicht vor ihm bestehen. Der Sünder kann sich nicht zu Gott nahen, sondern er kann eigentlich nur von Gott bestraft werden, aber nicht, weil Gott böse ist, sondern weil der Mensch sündig ist. Aber Maria singt weiter, sie weiß auch, dass Gott, das siebte, barmherzig ist. Gott sei Dank, auch die Barmherzigkeit ist eine Charaktereigenschaft Gottes, gehört zu seinem Wesen. Vers 50, und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Barmherzigkeit bedeutet, dass Gott uns Gnade anstatt Gerechtigkeit erweist. Dass Gott uns nicht bestraft, sondern beschenkt. Das Achte, Maria weiß, dass Gott treu ist. Gott ist nicht nur barmherzig mit Maria oder vielleicht mit dir oder mit mir, sondern Gott ist mit dir und mit deinen Enkeln, mit deinen Urenkeln und so weiter treu, von Generation zu Generation. wie oft sündigen wir in unserem Leben? Wie oft strapazieren wir die Barmherzigkeit, die Treue Gottes? Und wie oft hätte Gott wirklich das gute Recht, es sich wieder anders zu überlegen? Ja, in der Geschichte meines Lebens. In der Geschichte der ganzen Menschheit. Aber seht, wie Gott uns seine Treue im Alten Testament zeigt. Er schafft die ganze Welt, er macht alles gut, steht dort. Siehe, es war alles gut. Der Mensch sündigt und entfernt sich von Gott. Die ganze Welt rebelliert gegen Gott. Und Gott nimmt sich den Noah raus und sagt, ich gehe weiter meine Geschichte mit euch. Und kaum, dass Noah und seine Familie nach der Sintflut wieder an Land kommen, geht es mit den Sündigen weiter. Und die Völker vermehren sich, sie kommen zusammen, sie rebellieren gegen Gott, sie bauen den Turm zu Babel. Was macht Gott? Er straft sie, aber er nimmt sich den Abraham raus und sagt, ich gehe weiter meine Heilsgeschichte mit euch. Und auch Abraham und seine Nachkommen sündigen. Und ganz krass wird es dann beim Jakob und bei seinen Kindern, die dann sich gegenseitig bekämpfen. Ja, den Josef wollen sie umbringen, haben sie verkauft. Drunter und drüber. Und Gott sagt, ich gehe trotzdem weiter. Und er nimmt den Josef und er rettet durch sie das ganze Volk. Und so geht das durch das ganze Alte Testament. Das Volk Israel wird von Gott errettet aus Ägypten. Sie kommen in das Land. Was passiert? Sie fangen an zu sündigen, sie vergessen Gott, sie gehen irgendwelchen Götzen nach. Und Gott sendet Retter und Retter und Retter. Sie wenden sich wieder ab von Gott, Gott sendet wieder Retter. Bis es so weit gekommen ist, dass sie in die babylonische Gefangenschaft mussten. Aber selbst dort hat sich Gott erbarmt, er hat sie wieder zurückgeführt. Gott ist treu. Das macht er uns in diesem im Alten Bund, im Alten Testament deutlich. Eine neunte Sache, die Maria weiß, die sie besingt, ist, dass Gott souverän ist. Vers 51. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Gott teilt sich nicht die Herrschaft mit den Königen und mit den Mächtigen der Erde. Das sagt die junge Maria. Das sagt die junge Maria, die unter der Schreckensherrschaft von König Herodes lebt. Die in einem Teil des Römischen Reiches lebt. Dessen Kaiser sich als Gott verehren lässt. Sie sagt nicht, ihr haltet die Herrschaft in den Händen. Sondern Gott kommt auf diese Welt und wird ein ewiges Reich gründen. Und das ist geschehen durch das Kommen Christi. Und wenn Christus das zweite Mal kommen wird, so sagt uns die Bibel, dann wird es nur noch einen Thron geben. Und auf diesem Thron wird Christus selbst sitzen. Und vor diesem Thron werden sich alle Knie beugen und bekennen müssen, Christus ist der Herr. Gott ist souverän. Eine zehnte Sache. Maria weiß, dass Gott gnädig ist. Er erhebt die Niedrigen. Und wenn dieses Evangelium, das Lukas-Evangelium, wenn man das weiterliest, dann kann man sehen, wie Jesus genau das tun wird. Die verachtet waren, die Ausgestoßenen, die Zöllner, die Sünder, die Huren, die Armen, die einfachen Leute. Zu denen ist er gegangen. Ihnen hat er geholfen, mit ihnen hat er gelebt, gegessen, getrunken. Und wenn sie nichts zu essen hatten, hat er ihnen Essen gemacht. Wenn sie nur Wasser hatten, dann hat er halt Wein gemacht. Ihnen verkündete er die Botschaft, seine frohe Botschaft. Und für sie ging er an das Kreuz, um für ihre Schuld zu sterben. Paulus schreibt im Korintherbrief, seht doch, liebe Brüder, eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Ja, die in dieser Welt kaum oder nicht geachtet oder verachtet werden, die hat Gott erwählt und durch Christus zu seinen Kindern gemacht. Eine elfte Sache. Maria weiß, dass Gott freigebig, großzügig ist. Vers 53. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Und ich denke, wir können das hier in Deutschland sicher bestätigen. Gott hat uns alle reich beschenkt. Wir gehören zu den Reichen und Satten. Wir wissen vielleicht gar nicht mal überhaupt, was Hunger ist. Ja, jetzt in der Adventszeit, ich kann von mir nur sagen, ich weiß eigentlich nur noch, was satt ist. Aber es gibt viele Menschen, es gibt sogar viele Christen auf der Welt, die hungern, die Not leiden, die nicht mal das Nötigste haben. Was ist denn mit denen? Nun, Gott hat eine wichtige Methode, wie er die Hungrigen mit Gütern füllt. Und diese Methode sind seine Leute, seine Gemeinde. Das dürfen gerade wir, die Satten, die Reichen, nicht vergessen. Gott hat uns so reich beschenkt, damit wir anderen damit helfen. Damit wir anderen das weitergeben, was wir von Gott Gutes empfangen haben. Auch wir sollen freigebig sein, weil Gott freigebig ist. Und dann singt Maria, die Reichen schickt er leer weg. Und hier sind Menschen gemeint, die reich für die Reichtum ihr Leben, ja, ihr Gott ist. Nun, und da ist es wichtig zu wissen, die Bibel hat nichts dagegen, sagt nichts dagegen, Geld zu haben oder Geld zu verdienen. Sie sagt nicht, dass das Sünde ist. Nein, es hängt davon ab, wie ich mein Geld verdiene und was ich mit meinem Geld mache. Und Jesus wird dann später vor allem durch das Gleichnis des ungerechten Verwalters in Lukas 16 deutlich machen, wir sollen nicht das Geld anbeten, sondern wir sollen auch mit unserem Geld, auch mit unserem Reichtum Gott anbeten. Wie macht man das? Indem wir freigebig sind. Indem wir dort geben, wo es gebraucht wird. Gott ist freigebig, wir sollen freigebig sein. Jetzt kommen wir zum letzten. Maria weiß, dass Gott bundestreu ist. Die 12. Charaktereigenschaft. Wer die 5 Bücher Mose kennt, und wir haben ja heute viele Studenten unter uns, die haben gerade die Prüfung geschrieben im Alten Testament, die müssten also gut bewandert sein, der merkt, dass in diesem kurzen Lobgesang der Maria, dass das wie eine Auflistung der Bundesverheißungen Gottes ist. Die Verheißung, die Gott seinem Volk seit Abraham gegeben hat. Vers 54, er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinen Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Und dieses Wort Barmherzigkeit, was auch schon vorher vorkam, das heißt ins Hebräische übersetzt, das wird jetzt vielleicht wenige, die sich auskennen, wundern, Chesed. Und Chesed heißt, Gott ist der Liebende, der Barmherzige, der Gnädige, der Treue in Ewigkeit. Von Geschlecht zu Geschlecht, wie es in Vers 50 schon stand. Das heißt, diese vielen Charaktereigenschaften, die wir in diesem kurzen Lobgesang heute wieder neu erfahren haben, diese Charaktereigenschaften, die Maria lobt, die verändern sich nicht. Gott verändert sich nicht. Gott verändert seine Meinung nicht. Gott verändert seine Verheißungen nicht. Gott ist der Ich Bin, der Ich Bin. Gott war, ist und bleibt seinem Bund, seinen Worten treu. Treue, Bundestreue bedeutet Beständigkeit, Unveränderlichkeit. Und das ist Marias Hauptthema in ihrem Lobgesang von vorne bis hinten. Und jetzt klingen diese Sätze schon ganz anders. Von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinen Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Maria lobt die Bundestreue Gottes, die sie persönlich hautnah erfahren hat. Aber Maria weiß, dass Gott nicht nur ihr, sondern seinem Volk, ja allen gottesfürchtigen Menschen seine Gnade erweist. Maria kann, ja Maria muss ihren Lobpreis verallgemeinern. Denn ihre Schwangerschaft ist das Zeichen für Gottes Bundestreue. Sie ist die Erfüllung der alttestamentlichen Verheißungen und sie ist die Grundlage aller Hoffnung in der Zeit danach. Der Allmächtige, der Heilige, der Barmherzige Gott, der gibt uns nicht nur ein bisschen Gnade. Er zeigt uns nicht nur mal, was Liebe bedeutet, so wie viele Theologen das denken. Sondern er kommt selbst. Er gibt, er schenkt sich selbst, uns hilflosen, sündigen und unbarmherzigen Menschen. Er schenkt sich uns mit all seinen Charaktereigenschaften. Ja, das Kommen Gottes in Niedrigkeit erhöht für alle Zeiten die Demütigen und Gottesfürchtigen und erniedrigt für alle Zeit die Hochmütigen. Weihnachten hat universale, unitemporale Bedeutung. Nicht nur für Maria, sondern für Generation, von Geschlecht zu Geschlecht. All seine Charaktereigenschaften hat Gott für alle Zeit, für jede Situation, für jeden Menschen, ja für Abraham, Mose, Elisabeth, Maria, für dich und für mich, im Kommen seines Sohnes auf diese Welt gezeigt. Und darum finden wir Maria singend und nicht sorgend. Sie hat Gottes Wesen, sie hat Gottes treues Handeln an sich und an allen Menschen erkannt. Und wenn wir das erkennen und im Glauben ergreifen, dann hören wir auch auf, uns zu sorgen und fangen an zu singen. Ja, dann fragst du dich nicht, wie Gott in dieser schrecklichen Welt, wo Gott in dieser schrecklichen Welt ist, sondern du dankst ihm von Herzen, dass er selbst in diese schreckliche Welt gekommen ist. Dann zerbrichst du nicht unter der Last deiner Sorgen, sondern wirfst deine Sorgen auf ihn, denn er sorgt für uns. Dann rechtfertigst du nicht mehr deine Sünden, sondern dann bekennst du deine Sünden vor dem gnädigen Gott. Wir müssen die Offenbarungen Gottes und nicht die Spekulationen der Menschen ernst nehmen. Wir brauchen diesen Ansatz von oben nach unten. Er ist der souveräne und heilige Herr der Welt. Er ist der barmherzige und treue Retter von Sündern. Dazu ist Gottes Sohn selbst in diese Welt gekommen, ist ans Kreuz gegangen, ist zur personifizierten Sünde geworden, hat all das Unrecht, all das Schlechte, all das Gotteslästerliche von uns auf sich genommen. Er, der Sohn Gottes, ist von Gott gegangen, damit wir, die Feinde Gottes, zu Gott gelangen können. Liebe Gemeinde, es gibt keinen größeren Beweis der Liebe, der Barmherzigkeit, der Treue Gottes zu uns. Es gibt keine größere Hoffnung für uns. Es gibt keinen größeren Grund für uns, Gott zu Lob singen, ihn zu erheben, ihn zu preisen, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit allem, was wir sind und haben. Aber warum haben wir dennoch so viele Probleme, uns zu freuen? Auf diese Frage möchte ich am Schluss noch kurz kommen. Warum haben wir so viele Probleme, dankbar zu sein, Gott zu loben und zu preisen, ihm Loblieder zu singen? Und warum wälzen wir eigentlich die meiste Zeit unsere Probleme herum? Wir regen uns auf, wir jammern, wir fragen uns, ja, wo ist Gott? Und wie kann er das zulassen? Warum erdrücken uns die Sorgen um unsere Zukunft? Warum kommen sie manchmal so wie Wellen über uns? Warum haben wir in so vielen Situationen so wenig Vertrauen zu Gott? Und ich denke, die Antwort ist, weil wir so zu wenig solche Loblieder singen wie Maria. Oder wie Paulus, wie wir es in der Lesung gehört haben. Oder wie David in dem Psalm. Weil wir unser Leben von der Perspektive, weil wir unser Leben von unserer Perspektive und eben nicht von Gottes Perspektive aus leben. Weil wir Gott so wenig kennen. Oder wenn wir Gott kennen, wenn wir wissen, wie er ist, dass wir es dann nicht ergreifen, dass wir es uns nicht immer wieder vorhalten, uns daran festhalten. Wenn wir in dem Kommen des Sohnes Gottes mehr sehen wollen als eine traditionelle Geschichte für Kinder und vielleicht noch für alte Menschen, ja, wo mal gezeigt wird, wie Liebe sein könnte, dann brauchen wir die Sicht von Maria. Nicht, um unsere Augen zu verschließen vor dem Unrecht, vor der Ungerechtigkeit, vor der Sünde in der Welt. Aber wenn wir in unseren Sünden, unseren Sorgen nicht untergehen wollen, dann müssen wir anfangen, Gott zu sehen, wie er wirklich ist, wie er sich uns offenbart hat. Und wir müssen anfangen, Gott dafür zu loben und zu preisen. Lass uns zum Schluss beten. Gott, deine Gerechtigkeit reicht bis zum Himmel. der du große Dinge tust. Gott, wer ist dir gleich? Du lässest mich erfahren viele und große Angst und machst mich wieder lebendig und holst mich wieder herauf aus den Tiefen der Erde. Du machst mich sehr groß und tröstest mich wieder. So will auch ich dir danken mit Saitenspiel für deine Treue, mein Gott. Ich will dir zur Harfe Lob singen, du Heiliger Israels. Meine Lippen und meine Seele, die du erlöst hast, sollen fröhlich sein und dir Lob singen. Auch meine Zunge soll täglich reden von deiner Gerechtigkeit, denn zu Schmach und Schande werden, die mein Unglück suchen. Amen.
Amen.
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.